Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Rechtspopulismus und Ablehnung gegenüber Fremden sind in unserer Gesellschaft auf dem Vormarsch. Und da passt es ins Bild, dass zum Beispiel in Brandenburg die AfD stramm rechts aufgestellt und dabei höchst erfolgreich ist. Ein Thema gleich. Außerdem, mit der anhaltenden Dürre steigt die Waldbrandgefahr, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Und viele Feuerwehren sind gar nicht ausreichend ausgestattet. Und 33 Jahre ist es her, dass der Reaktorunfall von Tschernobyl weite Landstriche Europas radioaktiv verseuchte. Und auch heute noch gibt es Spätfolgen. In der deutschen Bevölkerung ist die Ablehnung gegenüber Asylsuchenden weiter gestiegen. Außerdem erstarkt bei uns rechtes Gedankengut und der Hang zu Verschwörungstheorien. All das ergibt eine Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld. Parteien, die auf der Welle von Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien schwimmen, feiern entsprechende Erfolge, allen voran die AfD. In Brandenburg, wo Anfang September Landtagswahl ist, liegt sie Umfragen zufolge bei um die 20%, zweitstärkste Kraft, knapp hinter der SPD. Und das, obwohl die AfD hier besonders radikal in Teilen als rechtsextremistisch gilt. Vanja Budde hat sie sich genauer angeschaut.
Im ganzen Land werden heute Frauen und Mädchen für die Art, wie sie leben wollen, erstochen, erschossen, mit dem Beil erschlagen oder unter Allahu Akbar rufen geköpft. Rund 270 Ehrenmorde in rund 4 Jahren sind nur die Spitze des Eisberges. Nichtmuslime werden gemessert, diskriminiert oder beschimpft. Aber das alles dürfen wir natürlich nicht laut sagen, denn dann sind wir ja Populisten.
Parteitag der Brandenburger AfD im Januar 2019. Es gilt, die Liste für die Landtagswahl am 1. September aufzustellen. Jeder kann sich bewerben, die Parteispitze hat keine Vorgaben gemacht. Nach einem 21-stündigen Wahl- und Auszählmarathon schafft es der eben gehörte Tim Krause aus Potsdam auf einen der hinteren Listenplätze. Spitzenkandidat wird der Brandenburger Partei- und Fraktionschef Andreas Kalbitz. Die rot-rote Landesregierung habe abgewirtschaftet und gehöre aus dem Amt gejagt, sagt der ehemalige Soldat Kalbitz, der dem völkischen Flügel der AfD angehört. Grüne und CDU hätten als Opposition versagt.
Man braucht die nur machen lassen. Die enttarnen sich selber mit allem, was sie sagen, mit allem, was sie tun. Wenn man mit den Menschen auf der Straße spricht, dann ist man manchmal versucht zu sagen, aber eigentlich schon 55%. Die Stimmung kippt.
Nicht bei 55, aber bei um die 20% sehen jüngste Umfragen die AfD in Brandenburg. Zeitweise Kopf an Kopf mit der regierenden SPD. Bundesweit ist die AfD in keinem Land der Regierungspartei so dicht auf den Fersen wie in der Mark. Doch Andreas Kalbitz hätte das Ringen um den Spitzenplatz um ein Haar verloren. Auf Platz 2 landete mit nur 5 Stimmen Abstand und den wenigsten Gegenstimmen aller Kandidaten Christoph Berndt. Vorsitzender des Vereins Zukunft Heimat in Golzen am Rande des Spreewaldes. Der Verein setzt sich für Heimatpflege ein, für Radwege und Erntedankfeste. Organisiert aber auch Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik von Bund und Land, zumeist in Cottbus. Denn dort, in Brandenburgs zweitgrößter Stadt, war die Stimmung 2018 nach Auseinandersetzungen mit Flüchtlingen besonders aufgeheizt. Im vergangenen Jahr versammelten sich tausende Teilnehmer zu den Anti-Asyl-Protesten von Zukunft Heimat. Unter ihnen waren auch stadtbekannte Rechtsextremisten und aus Dresden angereiste Pegida-Leute.
Ich möchte davor warnen, dass Brandenburg vor einem möglichen Rechtsruck stehen könnte.
Mike Bischoff, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag, sieht nach dem Kandidatenparteitag der AfD einen Schulterschluss mit dem Protest der Straße. Auch Ursula Nonnenmacher, Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der Grünen, meint,
dass sich, falls das überhaupt noch möglich ist, sozusagen der Rechtsruck in der AfD noch weiter verstärkt. Herr Kalbitz als ein führender Exponent des rechtsnationalistischen Flügels, Höcke, Pockenburg, Flügel, hat jetzt praktisch hier noch Gesellschaft gefunden von Herren, die unmittelbar stehen für den Zusammenschluss mit Pegida für Zusammenarbeit mit 1% mit den Identitären.
AfD-Chef Kalbitz widerspricht. Von einem Rechtsruck könne trotz der nun offiziellen Verbindung mit Zukunft Heimat keine Rede sein.
Herr Christoph Berndt ist ja seit anderthalb Jahren AfD-Mitglied. Ich schätze ihn persönlich sehr. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Er ist im Grunde ein Musterbeispiel an Zivilcourage. Weil er sagt, wir lassen uns das Recht nicht nehmen, friedlich, demokratisch, aber gerne auch mal laut auf Missstände aus unserer Sicht hinzuweisen.
Doch der Brandenburger Verfassungsschutz hat andere Erkenntnisse. Seit einiger Zeit bestünden enge Kontakte zwischen der rechtsextremistischen Identitären Bewegung und Zukunft Heimat, teilt das Innenministerium in Potsdam mit. Der Vereinsvorsitzende Christoph Berndt weist das zurück.
Sagt uns, wo und wie arbeiten wir mit den Identitären zusammen? Dann können wir uns dazu äußern. Diejenigen, die so etwas sagen, sind dann auch in der Verpflichtung, ihre Behauptung zu belegen.
An den Demonstrationen des Vereins, so der Verfassungsschutz weiter, würden außerdem regelmäßig weitere Rechtsextremisten in deutlich wahrnehmbarer Anzahl teilnehmen. Zitat:
Diese sind zum einen der NPD und zum anderen der örtlichen Kameradschaftsszene, dem Personenkreis um die aufgelöste rechtsextremistische Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus oder der rechtsextremistischen Kampfsport- bzw. Musikszene zuzuordnen. Eine erkennbare Distanzierung des Vereins von Extremisten bzw. eine hinreichende Abgrenzung von rechtsextremistischen Positionen unterblieb bislang.
Da die AfD nach der Landtagswahl die Zahl ihrer derzeit 9 Abgeordneten voraussichtlich deutlich erhöhen kann, wird Christoph Berndt demnächst dem Parlament angehören. Er wolle dort die Blickrichtung der Politik ändern, sagt Berndt.
Die Interessen, die wir zu vertreten haben, auch im Land Brandenburg, sind die Interessen der Einheimischen, der schon länger hier Lebenden. Das ist das Allerwichtigste.
Parteienforscher Gideon Botsch von der Universität Potsdam warnt, dass von den AfD-Kandidaten keine konstruktive Oppositionsarbeit zu erwarten sei.
Ich denke, dass es längst um eine Zersetzung unserer Demokratie geht. Und zwar gerade im Kern ihres Handlungsbereiches. Wir schätzen diese Partei in Brandenburg, den Brandenburgischen Landesverband, als einen rechtsextremen Landesverband ein.
Das gelte auch für die Person des Partei- und Fraktionschefs, betont der Rechtsextremismus-Experte.
Andreas Kalbitz hat dieses offen rechtsextreme Profil lange Zeit bis mindestens 2015 gehabt. Wir wissen, dass er auf einem konspirativen Zeltlager der neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend gewesen ist und sich insgesamt in diesem NPD-nahen, dem Neonazismus nahestehenden Milieu offenkundig bewegt hat.
Andreas Kalbitz, der gerne von der Wendeerfahrung im Osten spricht, wurde 1972 in München geboren. Er war in der Jungen Union, dann in der CSU, deren rechten Aufbruch er in der neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit forderte. 2013 trat Andreas Kalbitz in die AfD ein. Heute wird Andreas Kalbitz nicht müde zu betonen, dass er persönlich und die AfD auf dem Boden des Grundgesetzes stünden.
Schon wieder droht uns ein Dürresommer, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Davor warnen Meteorologen. Durch die Trockenheit im letzten Jahr ist der Grundwasserspiegel stark abgesunken. Es gibt nicht genügend Feuchtigkeit in den Böden. Entsprechend sorgen sich in manchen Regionen die Landwirte, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Außerdem herrscht noch höchste Waldbrandgefahr. In Thüringen hat es bereits einen Waldbrand gegeben. Umso besorgniserregender ist es, wenn Feuerwehren über schlechte Ausstattung klagen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung hat deshalb noch bis Ende dieses Monats alle Feuerwehren aufgerufen, mitzuteilen, wo mehr Ausstattung und mehr Personal gebraucht wird. Silke Hasselmann.
Im blendend weiß getünchten Plenarsaal des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern haben sich über 150 Feuerwehrmänner und Frauen in ihren dunkelblauen Uniformen versammelt. Festakt 140 Jahre Landesfeuerwehrverband MV. Auch Carsten Frank aus Gneuen freut sich über die Musik des Landespolizeiorchesters und über den feuerwehrroten Strandkorb, ein Geschenk der Landesregierung.
Ich freue mich sehr, dass wir mit einem 50-Millionen-Programm des Landes
Doch am wichtigsten ist für ihn und seine Kameraden die Botschaft der Ministerpräsidentin, dass das Land ein zusätzliches 50-Millionen-Euro-Programm für die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren auflegen wird.
Es ist schon ein ordentlicher Schluck, wenn es dann vernünftig verteilt wird. Dass man erstmal das Niveau generell ein bisschen anhebt, dass die kleineren Feuerwehren, Dorffeuerwehren, ja, wo keine Heizung im Gerätehaus drin ist, zum Beispiel, weiß ich, ja, dass die erstmal was kriegen.
Auch die vorpommersche Kommune Gneuen mit ihren knapp 3000 Einwohnern hofft auf Geld aus diesem Topf. Zwar sei die Wehr personell mit rund 40 ehrenamtlichen Kameraden recht gut aufgestellt, sagt Carsten Frank, der voriges Jahr auf 20 Einsätze kam. Doch es brenne an anderer Stelle. Stichwort Gerätehaus.
Ja, das Gerätehaus, was wir haben, unsere Feuerwehr in Gneuen ist 1887 gegründet worden. Ist immer noch auf dem gleichen Standort wie damals. Es ist noch nicht vergrößert worden. Ja, und die Fahrzeuge werden nur größer als früher und das wird natürlich auch irgendwann eng da drin.
Zumal die Gneuener gern ihren Fuhrpark erneuern wollen. Das älteste Löschfahrzeug stammt von 1985 und das ist noch nicht mal Rekord.
Wenn ich jetzt so mal rumgucke bei uns im Landkreis, das ist doch für andere Feuerwehren ein junges Fahrzeug. Ich weiß, eine Feuerwehr, das Auto ist über 50 Jahre alt.
Doch gelegentlich veraltete Ausrüstung ist nur das eine Problem im Nordosten, meint Feuerwehrmann Norbert Rieger.
Naja, eine einsatzbereite Feuerwehr ergibt sich ja immer aus Mannschaft und Gerät. Ich brauche kein schickes, großes Feuerwehrfahrzeug, wo alles drauf ist. Und ich habe keine Mannschaft mehr, die es bedienen kann.
Norbert Rieger ist der Kreiswehrführer des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Anderthalbmal so groß wie das Saarland, dünn besiedelt, große Seen und oft weite Strecken zwischen Feuerwehrstandort und Einsatzort. Die in Kerngebieten vorgeschriebene Frist von 10 Minuten zwischen Alarmierung und Eintreffen am Brandherd sei oft kaum zu schaffen, vor allem wochentags nicht.
Wir haben also von 6 bis 18 Uhr enorme Probleme, weil die meisten nicht an ihrem Wohnort arbeiten. Wir haben es in manchen Situationen am Tage, dass eben 3 Wehren zusammen ausrücken und dann haben wir es zu tun, eine Gruppe vor Ort zu bekommen. Dafür aber 4 oder 5 Fahrzeuge.
Kaum jemand weiß besser als Innenminister Lorenz Kaffier, dass sich die Lage in vielen freiwilligen Feuerwehren dadurch verschärft, dass derzeit viele lang gediente Kameraden gleichzeitig in Rente gehen und auch so manches an Ausrüstung aufs Altenteil gehört.
Deswegen auch die Feuerwehrbedarfsplanung, dass wir vor Ort in den Ämtern sagen, wie ist euer Personal aufgestellt, welche Fahrzeuge brauchen wir, wie müssen wir die Einsatzpläne machen, damit wir auch die Tagbereitschaft auch in der Woche gewährleisten können. Und das ist sicherlich in Mecklenburg-Vorpommern eine andere Herausforderung, als das in Hamburg oder NRW oder so ist, wo ich einfach eine größere Konzentration von Menschen habe.
Bis Ende April sollen alle Gemeinden des Landes dem Schweriner Innenministerium unter anderem beschreiben, wo auf ihrem Gebiet potenzielle Gefahrenherde wie Biogasanlagen oder munitionsbelastete Flächen liegen, wie hoch die Gebäude im Ort sind, welche Einsätze in welcher Zeit die örtliche Feuerwehr derzeit stemmen kann und was sie eigentlich stemmen müsste. Natürlich werde das Land die Ausstattungswünsche der Gemeinden und Ämter für ihre Feuerwehren wohlwollend prüfen. Doch bei den Preissteigerungen der letzten Jahre seien auch 50 Millionen Euro sehr schnell weg, so Minister Kaffier.
Ich habe vor 13 Jahren meine erste Drehleiter in Pasewalk übergeben. Die kamen 300.000 Euro. Ich habe letzte Woche eine übergeben, die kamen 720.000 Euro. Und das bringt uns natürlich vor riesige Probleme.
Doch während zu Hause in MV jede Gemeinde bei der Feuerwehrausstattung immer noch auf sich allein gestellt ist, will sich Kaffier demnächst in Hessen erklären lassen, warum eine landesweit zentrale Beschaffung effektiver und preiswerter ist. Auch was die Personalnot betrifft, hat der Feuerwehrminister bereits eine Idee.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich in der Frage immer nicht beliebt mache. Ich kann kaum verstehen, dass Teile der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, und zwar egal wo, am Wochenende im Garten sitzen, ihre Wurst grillen und die anderen ausrücken. Ich glaube, wir werden darüber reden müssen, ob im öffentlichen Dienst nicht jeder, der neu anfängt, grundsätzlich was im Ehrenamt mit übernimmt. Ich weiß, das ist eine rechtlich große Frage, aber wir können nicht immer erst warten, bis es nicht mehr geht.
Das sagt der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern im Beitrag von Silke Hasselmann. Morgen jährt sich die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 33. Mal und noch immer leiden Mensch und Natur unter den Folgen des Gaus. Nicht nur in Weißrussland, wo ein großer Teil des radioaktiv kontaminierten Regens runterkam, sondern auch in Bayern, wo der sogenannte Fallout am Alpenrand in Südostbayern und im Bayerischen Wald niederging. Und die Spätfolgen kosten. Ganz konkret, 1,3 Millionen Euro hat der Bund im vergangenen Jahr allein für verstrahlte Wildschweine ausgegeben. Das ist eine Entschädigungszahlung für Jäger, die ihr kontaminiertes Wildfleisch nicht verkaufen können. Tobias Krone über Tschernobyl und die Folgen.
Günther Baumer, Jäger und pensionierter Amtstierarzt, erinnert sich.
Ja, zunächst wussten wir gar nichts. Wir mussten uns darauf verlassen, was im Radio und im Fernsehen kam. Zunächst die ersten Tage hat es geheißen, keine Gefahr. Und dann auf einmal ist dann doch die Erkenntnis gekommen, dass diese radioaktive Wolke gerade über Bayern gedreht hat auch und viel abgeregnet hat. Insbesondere an Grenzgebirgen, sagen wir mal den unteren Bayerischen Wald, Mittelgebirgen oder auch an den Tagen im Ende April, Anfang Mai, wo starke Gewitter waren.
Günter Baumers Wohnort Amberg blieb damals von dem radioaktiven Regen verschont. Doch weiter südlich sind die Böden bis heute radioaktiv belastet. Und das spürt der deutsche Staat mehr denn je. Die Entschädigungssummen für verstrahlte Wildschweine sind in die Höhe geschossen. Waren es 2004 in Bayern knapp 46.000 Euro, wurde vergangenes Jahr 1 Million Euro fällig, teilte das Bundesverwaltungsamt Köln mit, das Jäger nach dem Atomgesetz entschädigt. Denn verkauft werden darf verstrahltes Fleisch nicht. Besonders in Wildschweinen reichert sich das radioaktive Cäsium-137 an.
Das beruht darauf, dass das Radiocäsium sich in der obersten Erdschicht anreichert. In Wiesen und Feldern ist es schon seit vielen, vielen Jahren wieder verschwunden, haben wir keine Probleme mehr. Aber im Wald haben wir einen Zyklus. Das Radiocäsium wird von den Waldbäumen, zum Beispiel von einer Fichte, aufgenommen, steigt hoch und die Fichte erneuert innerhalb 7 Jahre ihr Nadelkleid und dadurch fällt es wieder zum Boden runter und so haben wir einen Kreislauf.
Und auf dem Boden reichert sich das Cäsium-137 dann im Hirschtrüffel an, ein Pilz, den vor allem Wildschweine lieben. Weil die Lebensbedingungen im Wald ansonsten immer besser werden, vermehren sich auch die Wildschweine.
Ich darf bloß einmal in Bayern sagen, wir haben im letzten Jagdjahr in Bayern 95.000 Wildschweine geschossen. Das ist eine Rekordzahl, die wir noch nie hatten. Und da hast du natürlich aus den belasteten Gebieten auch mehr Wildschweine, ne?
Schon kurz nach dem Reaktorunglück schaffte Günter Baumer für seine Kreisgruppe Amberg das erste private Messgerät in Bayern an. Es steht heute in einer Kammer seines Hauses und besteht aus einem schuhschachtelgroßen Kasten, dem Messcomputer, mit unspektakulärer Digitalanzeige und einem Bleigefäß, in das er ein paar Schnitze rohes Wildschweinfleisch füllt.
Und schalte jetzt den Zellcomputer ein und der misst jetzt die Zerfälle. Und Sie sehen jetzt schon erkenntlich, das springt jetzt so bei die 30 Becquerel, also völlig harmlos.
Dieses Wildschweinfleisch aus der mittleren Oberpfalz ist so gut wie nicht belastet. Doch in Südbayern wird die Obergrenze von 600 Becquerel pro Kilogramm noch sehr häufig überschritten. Dieses Fleisch muss in die Vernichtungsanlage. Kritiker bemängeln, dass die Behörden in Bayern nur Stichproben veröffentlichen würden. So sei vielen Verbrauchern gar nicht bewusst, wie hochverstrahlt das Wild sei. Jäger Günter Baumer hält dagegen. In Gebieten mit hoher Strahlenbelastung würden allein schon die Abnehmer zertifizierte Strahlenmessprotokolle verlangen.
Die Gastwirtschaften, Metzgereien oder auch, sagen wir mal, die Großhändler wollen diese Protokolle haben. Natürlich zur Sicherheit, es ist ja verboten, ein Lebensmittel über 600 Becquerel in den Verkehr zu bringen. Und derjenige, der es im Verkehr bringt, haftet dann letzten Endes auch.
Inzwischen habe der Bayerische Jagdverband 115 Messstellen eingerichtet. Bis das Radiocäsium aus Tschernobyl ganz zerfallen ist, bleiben sie notwendig.
Also wir erleben das nicht mehr.
Das sagt der Jäger Günther Baumer im Beitrag von Tobias Krone. Die Gesamtschullehrerin Anja Wöllenstein fordert mehr Integration an unseren Schulen. Gesamtschule für alle, kein Religionsunterricht mehr. Sie ist mit ihren Forderungen gleich im Interview zu hören in der Sendung Campus und Karriere, gleich nach den nächsten Nachrichten. Wir von Deutschland heute verabschieden uns. Mein Name ist Ute Meier und ich bedanke mich im Namen des Teams fürs Zuhören.